unserer Serie «Hoffnungsvoll» schauen wir heute Morgen noch einmal in die letzten zwei Kapitel der Bibel, in die Offenbarung hinein. Eigentlich machen wir so ein bisschen eine Fortsetzung von dem, was Frank letzten Sonntag schon hat angefangen hat. Und wenn man die Bibel so mit einem Feuerwerk vergleicht, so wie beim Sehnachtsfest, dann ist unser Abschnitt heute, die Offenbarung 21,9 bis 22,5, könnte man sagen, ist so das grosse Finale. Es kommen auch noch ein paar Versen nachher, mehr noch einen Aufruf zum Treubleiben, zum Dranbleiben. Aber eigentlich ist das so das grosse letzte Bild, wo man so, wenn man das so sieht bei einem Feuerwerk, wo man so würde sagen, wow, einfach wow, wie schön, wie genial. Aber das Feuerwerk ist ja nach dem letzten Bild meistens dann fertig, ist Schluss. Und die letzten zwei Kapitel hier in der Bibel, die reden nicht vom Ende. Im Gegenteil. Es fängt so erst richtig an. Gott schreibt seine Geschichte mit uns weiter. Das Beste kommt noch. Und es wird nie aufhören. Ein neues Abenteuer. Jetzt habe ich meine Folie noch nicht auf dem Ding getroffen. Ich sehe gar nichts. Aber ich sehe noch die Angie im Spital. Ein neues Abenteuer fängt an. Und durch Jesus Christus ist jeder Mensch eingeladen, ein Teil von diesem Abenteuer zu sein. Gott möchte, dass du und ich, dass wir dabei sind. Dass wir das dürfen miterleben. Ich weiss nicht, wie das für dich tönt. Christ sein und Abenteuer. Die meisten Menschen bringen das irgendwo nicht zusammen. Es ist fast wie zwei Sachen, die sich widersprechen. Und ich glaube sogar, ganz viele Christen heutzutage, für die ist Christsein und Abenteuer nicht das Gleiche. Aber ich behaupte, das ist absolut falsch. Die Bibel zeigt uns etwas anderes. Ein Abenteuer ist per Definition ein Unternehmen, wo man seine Komfortzone oder seine Sicherheitszone verlässt. Und man weiss nie genau, was einem erwartet, was als nächstes passiert. Man stößt in unbekanntes Gebiet vor. Und man lernt und entdeckt immer wieder Neues. Und für mich beschreibt das, was ein Abenteuer beschreibt, die Definition eigentlich genau die Nachfolge von Jesus. Genau das passiert, wenn wir wirklich Jesus nachfolgen. Der Glauben ist ein Abenteuer in diesem Leben. Und er führt ins grösste Abenteuer, das wir uns überhaupt vorstellen können. Oder besser gesagt, ganz vorstellen können wir es nicht. Wir kommen auf unbekanntes Gebiet. Es spielt keine Rolle, wie langweilig, wie durchschnittlich oder vielleicht auch wie abenteuerlich bis jetzt dein Leben verlaufen ist. Und da bin ich wieder. Das ist auch heute Morgen auch ein Abenteuer hier, habe ich das Gefühl. Das ist super. Passt gerade. Ich kann dir versichern, das grösste Abenteuer, wenn du mit Jesus lebst, das liegt noch vor dir. In Gottes neuer Welt. Und der Himmel ist eben alles andere als öd und langweilig. Wir werden aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Es wird dort unendlich viel Neues zu entdecken geben, Neues zu lernen geben. Und darum fangen wir heute Morgen mal damit an schon. Der Johannes gibt uns einen ersten Einblick mit seiner Beschreibung, wo Gott ihm zeigt, was uns erwartet. Und das Erste, was auffällt, wenn wir den Abschnitt lesen, was vielleicht auch logisch ist, es wird überraschend anders. Völlig überraschend anders, als wir uns das vorstellen. Ich weiss nicht, was für dich persönlich so, was du mit Abenteuer verbindest. Für mich ist es Reisen. Am liebsten nur mit einem Rucksack und einem Zelt. Und dann irgendwo an einen Ort herfahren, wo man nicht weiss, was wirklich ist. Eine gewisse Vorbereitung gehört aber immer dazu. Und darum habe ich mir im Vorfeld von jeder Reise, und das war schon fast ein Hobby von mir, einen Reiseführer gekauft. Und habe den studiert. Nur einmal habe ich es nicht gemacht, habe nicht einmal gewusst, wie schnell ich da fahre. Und so ein Buch ist sehr hilfreich, ein Reiseführer. Er beschreibt einem nämlich die grössten Sehenswürdigkeiten, so die Must-Sein, oder? Also das musst du unbedingt gesehen haben. Und er beschreibt auch, wie man dort herkommt. Und zudem gibt er einem wichtige Hintergrundinformationen über die Menschen, die Kultur, die dort herrscht, über die Pflanzen- und Tierwelt, was mich immer sehr interessiert hat, Währung, Strassenverhältnis, über das Klima, Essen und so weiter. Ganz viele Informationen. Aber für mich war ein Reiseführer nicht nur so eine Informationsquelle. Sie hat nicht nur meinen Verstand angesprochen, sondern in erster Linie auch mein Herz, meine Gefühle. Weil er hat immer Vorfreude geweckt. Eine Sehnsucht. Weil ich wusste, das, was hier beschrieben wird, das will ich jetzt sehen. Das will ich jetzt erleben, das will ich spüren. Da will ich Teil werden davon. Weil wenn ich es nur lese, dann weiss ich gleich nicht wirklich, wie es ist. Und genau so einen Reiseführer haben wir eigentlich hier vor uns, in den letzten zwei Kapiteln von Offenbarung. Oder man kann sagen, die ganze Bibel ist wie ein Reiseführer. Ich möchte den ersten Abschnitt lesen von diesem Städtetrip, den wir heute machen miteinander über das neue Jerusalem. Die, die wollen, können mitlesen, der hat die Bibel vor euch. Kapitel 21, Offenbarung von Vers 9. Ich schaue mal, ob ich es mal durchlesen. Bis Vers 21. Nun trat einer von jenen sieben Engeln zu mir, die die sieben Schalen mit den sieben letzten Plagen ausgeschüttet hatte, und sagte: Komm, ich will dir die Braut des Lammes zeigen, die Frau, die das Lamm sich erwählt hat. Daraufhin nahm der Geist Gottes Besitz von mir, und ich sah mich vom Engel auf den Gipfel eines sehr hohen Berges versetzt. Von dort aus zeigte er mir Jerusalem, die heilige Stadt, die von Gott aus dem Himmel herabgekommen war. Gottes Herrlichkeit erfüllte die Stadt, sodass sie funkelte wie ein Diamant. Die Stadt war von einer mächtigen Mauer umgeben und hatte 12 Tore, an denen 12 Engel Wache hielten und auf denen 12 Namen standen, die Namen der 12 Stämme Israels. 3 Tore gingen nach Osten, 3 nach Norden, 3 nach Süden und 3 nach Westen. Das Fundament der Stadtmauer bestand aus 12 Grundsteinen, auf denen ebenfalls 12 Namen standen, die Namen der 12 Apostel des Lammes. Der Engel, der mit mir gesprochen hatte, hatte einen goldenen Maßstab in der Hand, der ihm dazu diente, die Stadt einschließlich ihrer Tore und ihrer Mauern zu vermessen. Länge und Breite der Stadt waren gleich. Sie war quadratisch angelegt. Nun vermaß der Engel die Stadt mit seinem Maßstab. Sowohl in der Länge und in der Breite als auch in der Höhe waren es je 12.000 Stadien. Er maß auch die Höhe der Stadtmauer. Sie betrug nach menschlichem Maß gerechnet das Maß, das der Engel verwendete, 144 Ellen. Die Mauer war aus Diamanten gebaut und die Stadt selbst bestand aus reinem Gold, das wie geschliffenes Kristall schimmerte und glänzte. Die verschiedenartigsten kostbaren Steine gaben auch dem Fundament der Mauer ein prächtiges Aussehen. Der erste Grundstein war ein Diamant, der zweite ein Lazuli, der dritte ein Rubin, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Achat, der sechste ein Karneol, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysophas, der elfte ein Saphir und der zwölfte ein Amethyst. Die 12 Stadttore entstanden aus 12 Perlen. Jedes Tor war aus einer einzigen Perle geformt. Und die breite Straße, die mitten durch die Stadt führte, war aus reinem Gold und durchscheinend wie Kristall. Was für eine Städtereise uns da erwartet. Also mein Verstand sprengt das. Aber eins, was wir erfahren, ist, dass das neue Jerusalem wird der Mittelpunkt, wird die Hauptstadt sein von Gottes neuer Welt, von seinem Reich. Und auch wenn sicher vieles muss symbolisch verstanden werden, beschreibt hier der Johannes einen realen Ort. Ein Ort, der überraschend anders ist als alles, was wir je haben gesehen und was wir kennen. Und darum fehlt auch am Apostel eigentlich das Wort, um die Schönheit zu beschreiben. Er muss immer wieder in der ganzen Offenbarung auf Vergleiche zurückgreifen. Sie tut wie ein Kristall leuchten oder funkelt, wie ein Edelstein, wie ein Diamant. Er versucht, er ringt nach Wort, weil das, was er sieht, kann er nicht wirklich in Wort fassen. Und eins ist klar, die Stadt ist aus wunderbaren Materialien gemacht und gebaut worden. Aber ihre Wahrglanz, ihre Herrlichkeit hat sie, weil Gott der Mittelpunkt dieser Stadt ist. Gott gibt ihr den Glanz, der alles erfüllt. Und ich finde es spannend, wie Gott hier alles zur Vollendung bringt. Da gibt es keine Spannung mehr zwischen Altem und Neuem Testament. Vielleicht habt ihr gelesen, die Tore sind beschrieben mit den Namen der Stammväter von Israel. Aber Grundmauern sind wieder beschrieben mit den Aposteln. Altes und Neues Testament kommt zusammen. Es wird eins. Alles wird erfüllt, was Gott verheißen hat im Alten und im Neuen Testament. Alles wird, kommt zusammen, wie Jesus hat gesagt, ich habe eine Herde. Ich habe Schafe aus anderen Völkern und die kommen zusammen. Israel und die Gemeinde kommen in Gottes Reich, ganz natürlich werden sie eins. Und was sie verbindet, ist nur jemand, eine Person. Das Lamm, Jesus Christus. Nur durch seine Person und durch sein Werk ist die Vollendung überhaupt möglich. Spannend sind auch die Masse dieser Stadt. Also ich kann mit Stadien nicht so viel anfangen, aber man hat es umgerechnet. Sie ist etwa zu 1200 Kilometer lang, breit und hoch. Also man muss sich das mal vorstellen. Ein riesiges Ausmaß. Und da ist viel darüber diskutiert worden, was das bedeuten könnte. Wenn man sich das vorstellt, dann gibt es ja einen Würfel, so einen Kubus. Und das war im Altertum das Sinnbild für Vollkommenheit. Und ich finde es bezeichnend, dass im Alten Testament das Allerheiligste im Tempel eben so ein Kubus war. Ein Würfel. Mit anderen Worten, das neue Jerusalem wird das Allerheiligste sein in der neuen Schöpfung. Es wird das Zentrum sein. Und jetzt kommt das Geniale. Das Allerheiligste hat ja im Alten Testament nur der Priester einmal im Jahr rein dürfen mit Blut. Am Yom Kippur. Und hier werden die Tore weit offen stehen. Von allen Seiten kommen wir ins Allerheiligste rein. Es gibt keine Beschränkung mehr für die Bewohner vom neuen Reich Gottes. Man kann einfach ins Allerheiligste kommen. Man kann einfach zu Gott kommen. Von allen Seiten. Überall ist offen. Und ich denke, ich habe das auch spannend gefunden. Ein Ausleger hat gesagt, die Massangaben machen etwas deutlich. Platzmangel wird es auf der neuen Welt von Gott nicht mehr geben. Im Gegensatz zu den Städten von heute, wo überall Wohnraum knapp ist, wird im neuen Jerusalem wird ein Überfluss, ein Platz geben. Jeder hat Platz. Gott möchte, dass jeder mal dort ist, zu sich ins Allerheiligste kommt. Ich weiss nicht, das ist zu viel für mich, für das zu begreifen, aber es ist das, was Gott möchte. Und wir werden können durch die Stadt laufen und wir werden nie fertig werden, Neues zu entdecken, Neues zu lernen. Wir werden einfach immer nur staunen. An jeder Ecke. Es wird wirklich ein Städtetrip sein, der völlig anders ist, völlig überraschend, als wir uns das je vorstellen können. Und überall, wo wir hergehen, egal wo, werden wir buchstäblich von Gottes Gegenwart umgeben sein. Lesen wir die weiteren Verse. Noch 22 bis 27, der wird es deutlich. Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt. Der Herr selbst, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Auch sind weder Sonne noch Mond nötig, um der Stadt Licht zu geben. Sie wird von der Herrlichkeit Gottes erhellt. Das Licht, das ihr leuchtet, ist das Lamm. Die Völker werden in dem Licht leben, das von der Stadt ausgeht, und von überall auf der Erde werden die Könige kommen und ihren Reichtum in die Stadt bringen. Die Tore der Stadt werden dann den ganzen Tag geöffnet sein, mehr noch. Weil es dort keine Nacht gibt, werden sie überhaupt nie geschlossen. Die herrlichsten Schätze und Kostbarkeiten der Völker werden in die Stadt gebracht. Aber etwas Unreines wird dort niemals Einlass finden. Wer Dinge tut, die Gott verabscheut und sich in seinen Handeln von der Lüge leiten lässt, darf nicht hineingehen. Zutritt haben nur die, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind. Ich denke, das musste für Johannes und für alle ersten jüdischen Gläubigen völlig überraschend anders sein. Der Tempel fehlt. Vorher war der Tempel das Kernstück von Jerusalem. Darum war Jerusalem besonders. Er war auch das Herzstück vom jüdischen Gottesdienst. Dort hat man geopfert. Dort ist man Gott begegnet. Dort hat Gott gewohnt. Obwohl das jeder Jude gewusst, dass Gott nicht wirklich dort wohnt. Er hat dort seinen Namen hergelegt. Das bedeutet, der Ort war ihm geweiht, war ihm heilig. Schon der Salomo tut in seinem Gebet zur Tempelweihe ausdrücken, dass sogar der Himmel und alle Himmel Gott nicht fassen können. Und noch viel weniger ein Haus. Der Tempel war also wie eine Vorschau auf das, was hier beschrieben wird. Weil Gott selber wird unser Tempel sein. Er wird der Mittelpunkt sein von allem. In der Vollendung von Gottes Reich werden wir direkten Zugang haben zu ihm. Es braucht kein Haus mehr, keinen Zwischenweg mehr. Wir werden im Heiligtum leben und immer bei ihm sein. Das Gefühl, das wir auf dieser Erde manchmal noch haben, dass Gott vielleicht fern ist, oder die Angst, hat er mich verlassen, das wird es nie mehr geben. Wir werden so wie in einem konstanten Nachsein von Gott leben können. Immer. Zu jeder Zeit. Auch die Beschreibung vom Licht macht es deutlich. Die Erlösten werden im Licht von Gott leben. Immer und überall. Alles wird von ihm, wie jetzt im Moment noch die Sonne mehr oder minder alles bescheint auf dieser Welt, wird von ihm beschienen werden. Und zwar komplett, total. Er wird alles durchfluten. Und darum können wir nie nachher gehen, nie sein, wo er nicht ist. Im neuen Jerusalem. Tor werden immer offen sein, haben wir gelesen. Das ist ein Bild für einen göttlichen Shalom. Weil Tor sind immer nur geschlossen worden in Nacht, zur Sicherheit, oder wenn eine Bedrohung ist gekommen, wenn eine Armee ist an ihn gerückt. Und da es nichts mehr Böses wird geben, gibt es auch keine Bedrohung mehr. Es wird totaler Frieden herrschen, eben wirklich Shalom im ursprünglichen Sinn. Alles wird sein, wie es soll sein. Alles wird gut sein. Wir haben ja gelesen, es wird eben nicht mehr Unreins, nicht mehr Böses dort sein. Es wird es nicht mehr geben. Ist das nicht nach dem, was wir uns eigentlich schon jetzt sehnen? Nach dem Shalom, nach dem Göttlichen? Und gleich nicht können wir uns vorstellen, ganz, wie das ist, weil wir es noch nie wirklich erlebt haben. Aber wir werden es erleben in Gottes neuen Welt. Wir werden spüren, wie es wird sein. Als ich das so gelesen habe, ist mir ein ganz verrückter Ausspruch von Paulus in den Sinn gekommen, wo er sich über Gottes Herrlichkeit Gedanken gemacht hat, auf das, was uns da wartet. Ich möchte euch das lesen, in Römer 8, 18 macht er einen Vergleich. Paulus sagt da, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ich denke, es ist wichtig, hier sich bewusst zu sein, der Paulus war nicht ein Träumer. Der Paulus hat gewusst, was Leiden ist. Er hat Leiden gekannt. Er hat viel gelitten. Aber er hat gesehen, er hat nicht gesagt, das Leiden hier ist nichts. Aber er hat gesagt, wenn man das vergleicht mit dem, mit der Herrlichkeit, die wir jetzt gelesen haben, die auf uns wartet und wo wir dürfen ein Teil sein davon, dann ist das Leiden im Vergleich nichts. Dann dürfen wir hoffnungsvoll leben, weil wir wissen können, dass eben alles Leiden, alle Schmerz, alle Ungerechtigkeit, ja selber der Tod, nicht das letzte Wort wird haben. Uns erwartet Herrlichkeit. In der Gegenwart Gottes. Ich weiss nicht, hast du die Sicht auch? Wir haben gehört, gell, manchmal will man noch heiraten und noch eins, alles das haben wir auch gehört. Manchmal fehlt uns die Sicht. Die Frage ist vielleicht auch, was braucht es zu dieser Sicht, die der Paulus hatte. Ich bin überzeugt, der Schlüssel ist eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Dass wir ganz nah bei Jesus sind, dass wir Jesus immer besser lernen kennen. Immer mehr entdecken, was er für uns hat, was es bedeutet, wenn er am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Das eröffnet unseren Blick, wo wir nicht nur beim Leiden müssen bleiben stehen, sondern auf Gottes Herrlichkeit. Und es ist auch der Blick, es ist das, was Jesus hat, was uns Zugang gibt in das neue Jerusalem. Etwas, was jeder gute Reiseführer macht, er informiert über die Einreisebedingungen. Braucht es ein Visum? Reicht eine Identitätskarte? Braucht es einen Pass? Wie lange muss er noch gültig sein? Und genau das macht hier eigentlich der Johannes auch. Er gibt uns auch die Einreisebedingungen. Im Vers 27 haben wir es gelesen. Der Zugang bekommen nur die, die im Buch vom Lamm stehen. Die schon hier auf dieser Erde Jesus vertrauen, die das Geschenk haben angenommen, das Jesus uns macht. Durch sein Leben, durch sein Sterben, aber auch durch seine Auferstehung. Alleine durch das Lamm, durch die Person und das Werk von Jesus Christus bekommen wir diesen Zugang. Nicht durch gute Taten, nicht durch Leistungen, wie es die Religion immer wieder sagen, wie so manchmal gewisse Christen denken, sondern alleine durch das, wenn wir das annehmen, was Jesus für uns hat. Das ist der Pass, wo wir zeigen können, was heisst, ein Kind von Jesus, nur rein, es ist zahlt. Die Zollgebühren sind erledigt, du kannst reinkommen. Bis daheim, willkommen. Und ich denke, je mehr uns das bewusst wird, je mehr wir das begreifen, was Jesus für uns hat, desto mehr dürfen wir so eine Paulus-Sicht haben. Dürfen wir wissen, hey, die Herrlichkeit auf uns wartet, das, was hier beschrieben wird, das wird so genial. Da lohnt sich jeder Verzicht. Auch das Leiden wird nicht mehr ins Gewicht fallen. Dann. Das gibt Hoffnung, auch in dunklen und schweren Zeiten in diesem Leben. Jetzt dürfen wir mit dem Johannes noch einen Blick ins Innere von dem neuen Jerusalem machen. Jetzt haben wir eigentlich nur aussen geschaut, die Stadtmauern und die Grösse und so, wie es schimmert und die Materialien. Und jetzt gibt es noch einen Blick ins Innere. Und da stellen wir fest, es ist nicht nur überraschend anders, es ist auch zugleich erstaunlich ähnlich. Es wird ähnliche Sachen haben, wenn wir das lesen. Offenbarung, jetzt gehen wir ins 22, Kapitel 1 bis 5. Der Engel zeigte mir auch einen Strom, der wie Kristall glänzte. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens. Er entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes und fließt die breite Straße entlang, die mitten durch die Stadt führt. An beiden Ufern des Stromes wächst der Baum des Lebens. 12-mal im Jahr trägt er Früchte, sodass er jeden Monat abgeerntet werden kann. Und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. In dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Sie werden sein Angesicht sehen und werden seinen Namen auf ihren Stirn tragen. Es wird auch keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein. Denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein. Und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Wenn ich ehrlich bin, ist es mir lange so gegangen, nämlich wie der Damaris. Die Vorstellung vom Himmel, die Vorstellung, die ich hatte, die hat mich nicht wirklich begeistert. Die Leute haben ja so den Gedanken, so im säkulären Raum, da sitzt man da so auf einem Wölkli, oder hat so ein Härfeli und singt Hosianna. Und einfach von Ewigkeit zu Ewigkeit Worship machen, Entschuldigung, Worship-Team, aber das hat jetzt mir nicht so als, yes, it will be great, aber es hat mich gleich nicht so, es ist mir ein bisschen eintönig vorgekommen. Aber wenn wir ehrlich wären, geht es vielleicht noch einigen von uns so, dass wir uns gar nicht so recht freuen auf den Himmel. Und ich glaube, das liegt vor allem daran, dass wir eine recht abstrakte und eine künstliche Vorstellung haben. Und es wird viel realer sein, es wird viel ähnlicher sein mit dieser jetzigen Schöpfung, als wir denken. Sicher wird Anbetung ein zentraler Bestandteil von unserem Leben dort sein. Das ist gar keine Frage. Und Musik, das wird musizieren. Ich glaube, sogar ich werde dort gut singen können. Aber Anbetung wird viel weiter gefasst sein, als wir uns das vorstellen. Alles, was wir werden sein und was wir werden tun, wird Anbetung sein. Es wird das Zentrum von allem sein. Weil der Kern des Lebens dort wird Gott sein. Und wir werden ihn immer besser lernen kennen. Immer mehr sein Wesen entdecken. Wir werden auf eben unbekanntes Gebiet vorstoßen, auch unsere Beziehung mit Gott. Und das ist Abenteuer und Anbetung in einem. Wir werden einfach nur einmal staunen über wie Gott ist, wer er ist, über seine Gnade, über seine Liebe und über das überfließende Leben, das hier beschrieben wird, mit dem Lebensstrom, der von ihm ausgeht und der nie mehr aufhört. Auch hier wieder sicher in Offenbarung 22, 1-5 müssen wir einiges symbolisch verstehen. Was aber nicht heisst, dass der Johannes hier nur einen geistlichen Ort beschreibt. Er nimmt bewusst Bezug auf unsere Schöpfung von heute. Ganz besonders auf den Garten Eden. Auf das erste Paradies. Und wir sollten nie das Urteil von Gott vergessen, am sechsten Tag, wo er die Schöpfung hier hat angeschaut. Was hat er gesagt? Es ist sehr gut. Die Schöpfung ist nicht einfach schlecht. Die Sünde, das Böse hat sie verdorben. Der Abfall von uns. Aber die Griechen haben immer gedacht, Materie ist böse und schlecht und der Geist ist gut. Dass der Himmel nur ein geistlicher Ort wird sein, das ist griechisches Denken. Nicht biblisches. Jesus hat wieder einen Körper nach der Auferstehung. Er konnte essen, vielleicht er hat auch nicht essen. Wir lesen hier ganz vieles, was an die Schöpfung hier erinnert. Der Johannes beschreibt Gottes Reich als einen realen Ort, als eine neue Schöpfung, wo das Leben in Fülle wird geben, wo von Gott ausströmt. Schauen wir mal an, wie er das beschreibt. Der Frank hat letzte Sonntag gesagt, es hat nicht gedauert, dass es kein Meer mehr wird geben. Aber Wasser wird es geben auch. Es fließt ein Lebensstrom. Und es gibt ein Ufer, er geht durch die Stadt durch, in alle Welt raus. Es wachsen Bäume, man kann sie ernten. Es wird Früchte geben, die werden Blätter haben. Wir werden dienen. Also mit anderen Worten, wir werden eine Aufgabe haben. Wir werden etwas tun. Wir werden nicht einfach umsitzen. Wir werden Abenteuer erleben. Da wird Beziehung gepflegt in der Anbetung. Wir werden schauen. Wir werden... Es gibt eine Fruchtabfolge. Jeden Monat wird es neue Früchte geben. Nahrungsmangel wird es nicht mehr geben. Es steht zwar nicht, dass die Früchte gegessen werden, aber für etwas erntet man es auch. Also, ich ernte den Salat auch, schaue ihn nicht nur an, bis er verschlampt. Also irgendetwas werden wir machen. Auch im vorherigen Abschnitt, ich will noch eins drauf kommen, da werden Materialien erwähnt, wie Edelsteine, Perlen und Gold, die wir auch auf dieser Schöpfung kennen. Was hier gibt. Oder auch Bauten wie Mauern und Tor. Es wird gereist, es werden Kostbarkeiten, Schätze zu Ehr Gottes in die Stadt gebracht. Es gibt Völker. Und gleich werden alle zu Gottes Volk gehören. Es wird erstaunlich ähnlich sein. Und doch überraschend anders. Stellt euch vor, was nicht einmal Moses zu seiner Lebzeit auf dieser Erde hat dürfen, tun werden wir dürfen. Gottes Angesicht schauen. Sehen, wie er wirklich ist. Etwas, was wir hier nie könnten. Und das werden wir ohne Angst, ohne Scham, ohne Schuldgefühl können tun. Ohne irgendeinen Mangel. Es wird vollkommen sein. Vieles, was wir hier im Hier und Jetzt nur so bruchstückhaft erleben, wird sich nachher ganz entfalten, wird Realität sein. Ich denke auch die Aussage von Jesus in Johannes 10,10, wo er sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. Und zwar das Leben in Fülle. Wir haben das Leben durch Jesus schon in Fülle. Aber wie es wirklich wird sein, ganz auskosten, ganz erfahren, werden wir es erst in seiner Gegenwart. Und es wird einfach genial sein. Natürlich bleiben das nur ein paar Hinweise. Ganz viele Fragen bleiben hier offen. Es wird uns nicht alles gesagt. Gott zeigt uns nur einen kleinen Ausschnitt. Ich denke, mehr könnten wir gar nicht ertragen. Es ist so wie ein Amüsbusch. Du weißt ja, so ein Häppchen, oder? Aber so ein Häppchen, das erzeugt Hunger. Wir wollen mehr. Es erzeugt Sehnsucht. Und ich denke, genau das mag Gott. dass wir uns sehnen nach diesem Ort. Ich weiss, Richard tut das von ganzem Herzen, wenn er sein Herr, wenn er Jesus sieht in seiner Pracht. Und für das Leben und für den Ort, den Johannes hier beschreibt, bist du und ich geschaffen worden. Das ist unsere wahre Heimat. Wenn wir dort werden sein, wird plötzlich vieles uns vertraut sein. Nicht nur anders und fremd, weil wir für das geschaffen wurden. Das soll unser Leben sein. Der gehören wir her. Der will Gott uns haben, in seiner Gegenwart. Darum ist Jesus auf die Welt gekommen, für alle Hindernisse wegzuräumen. Alles, was verunmöglicht, dass wir so eng in Kontakt haben mit Gott, ist Jesus gekommen, hat es durch seinen Tod, durch seine Auferstehung weggenommen. Er macht uns gerecht, er schenkt uns seine Gerechtigkeit, damit wir das mal erleben dürfen. Damit es eben nicht nur bei einem Reiseführer lesen bleibt. Ja, die meisten Reiseführer, die ich gekauft habe, die Länder bin ich auch anschauen. Aber es gibt einen, den ich gekauft habe, ich war noch nie in Äthiopien gewesen. Und ich möchte eigentlich dort hergehen mal. Aber vielleicht werde ich nie nach Äthiopien gehen. Aber es soll eben hier nicht einfach beim Traum bleiben. Wir sollen es einmal selber erleben können. Alle, die Jesus ihr Leben anvertraut, werden das genau richtige Klima vom Himmel selber einmal dürfen spüren. Der Glanz von Gottes Herrlichkeit mit eigenen Augen sehen. Der Duft der blühenden Bäume selber schmecken. Wir werden staunend durch Jerusalem durchbummeln und immer wieder Sachen berühren und denken, hey, ist das wirklich echt oder träume ich nur? Wow! Wir werden aus dem Staunen einfach nicht rauskommen. Und wisst ihr, was uns manchmal, schon mal mehr auf dieser Welt schwerfällt? Das wird ganz natürlich passieren. Anbetung. Gebet. Wir werden nicht jetzt, oh, ich sollte noch beten. Wir werden rumlaufen und immer wieder beten. Wir werden immer wieder voll Dankbarkeit Gott die Ehre geben. Es wird das Natürlichste sein, was überhaupt wird geben. Wir werden einfach Gott anbeten. Das Leben, ich denke, das dürfte langsam kommen. Wir werden dann einen genialen Song singen, der das noch vertäuft. Das Leben in Gottes Reich wird überraschend und absolut erstaunlich sein. Und wir können hoffnungsvoll sein, weil dank Jesus werden wir eine Möglichkeit haben, dort mit drinnen zu sein. In diesem Leben zu baden. Weil Gottes Gnade das möglich macht. Weil seine Gnade alles ist, was wir brauchen. Und ich bin überzeugt, auch für mich persönlich, dass wir Christen wieder mehr sollten über den Himmel oder über Gottes neue Welt nachdenken. Wir sollten unsere Gedanken mehr auf das ausrichten und weniger auf die Probleme, die wir hier im Moment, die uns immer wieder begegnen. Es lohnt sich, die Verse hier immer wieder einmal selber zu lesen, sich Gedanken zu machen, was erwartet uns da? Weil so Texte, das Feuerwerk, das hier beschrieben ist, lassen uns wirklich hoffnungsvoll bleiben und auch erwartungsvoll leben. Und das hat Auswirkungen, auch wie unser Christsein wirkt. Dann wird das Christsein eben nicht etwas Langweiliges, sondern wirklich ein Abenteuer, wenn wir Jesus nachfolgen und uns vorstellen, was er für uns noch alles parat hat. Ich weiss nicht, vielleicht wird es eingeblendet, ich möchte euch so einen Gedanken mitgeben zum Abschluss und das einfach noch eins sagen. Das grösste Abenteuer liegt noch vor dir, in Gottes neuer Welt. Und dank Jesus darfst du dabei sein. Wirst du ein Teil von dieser neuen Welt sein. Und das bringt das geniale Lied, das ich schon gesagt habe, zum Ausdruck. Wegen dir, wegen Jesus dürfen wir einmal dort sein. Vielleicht stehen wir gleich auf, um das singen miteinander und staunen über das, was wir auch hören in diesem Song hören.